Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt so ganz bestimmte Dinge, die wir unbedingt nötig haben. Wenn ich manchmal in mein Archiv von Predigten, die ich mir so über die Jahre als gut gemerkt habe, nicht von mir, sondern wo ich sage, das lohnt sich, die zu behalten. Da gibt's einen Franzose, der mal gepredigt hat, wie er vom Pferd gefallen ist und dann im Krankenhaus wieder wach geworden ist und die Krankenschwester dann immer zugerufen hat, atmen, atmen, atmen. Da sagt er, ist doch logisch, atmen muss man, sonst stirbt man. Aber die meisten von uns, die wissen, dass es gibt ganz bestimmte logische Dinge, die man tun muss, nicht nur atmen, sondern auch essen. Ich meine, klar, die richtige Ernährung ist schon wichtig und viele peppen das ja noch mit Nahrungsergänzungsmitteln auf und sonstigen Dingen. Aber wenn du nichts isst, dann sage ich mal, dann musst du dreimal hier reinkommen, bevor man dich dann erkennt. Du musst in der Dusche hin und her springen, damit du nass wirst. Du musst Acht geben, wenn ein Regenschauer kommt, dass du im Gulli nicht weggespült wirst. Also Essen ist absolut wichtig. Wenn du nicht isst, ist es ganz schlecht. Es ist wichtig, das weiß jeder von uns, dass man sich regelmäßig wäscht. Sonst wird man irgendwann in der Einsamkeit landen. Das hat nicht nur eine Frage vom Deo, sondern die Selbstreinigungskraft der Haut hat auch seine Grenzen. Es ist wichtig, dass du die Augen aufmachst, wenn du gehst. Sonst rennst du irgendwann vor einer Mauer. Alles logische Dinge, oder? Höre ich ein Amen? Amen, ja, so muss das ja in der Kirche sein. Stellt euch mal vor, wir wären jetzt in einer afrikanischen Gemeinde, da würde jetzt sagen, Amen, Bruder, ja, ich habe noch was. Wenn du nicht säst, wirst du nicht ernten, sei denn du wärst ein Dieb. Aber das ist eine andere Geschichte. Also es gibt ganz spezielle Dinge, die wir unbedingt beachten müssen, damit unser Leben erfolgreich ist, damit wir es gut in den Griff kriegen. Aber manche Sachen, die vergessen wir. Zum Beispiel, wie du satt wirst an deiner Seele, an deinem Inneren. So gab es das eines Tages, so mitten im pastoralen Alltagsleben, dass die Anfrage für mich kam, würdest du eine pastorale Reise nach Israel begleiten? So eine Zeit lang immer von einer Pilgerstätte zur anderen, dabei eine richtige Andacht halten und den Segen Gottes genießen. Also ich dachte, okay, wenn du umsonst hinkommst, machst du. Meine Frau wurde auch noch mit eingeladen und so sind wir mitgefahren. Und dann gehst du von der Grabeskirche, du gehst Richtung Geburtskirche, du siehst dir alles an, bist auf den Mauern von Jerusalem. Und dann kommt einer der Höhepunkte, das Tote Meer. Ich tue was für meine Seele. Am Wasser liegen und sich nicht bewegen. Du schwimmst einfach oben. Und dort ging es dann ein Stückchen weiter. Und hier komme ich eigentlich zu dem, wo ich hin will. Wir kommen dann schließlich nach Jericho. Jericho, benannt nach einem Mondgott. Oh, soll die älteste Stadt der Welt sein, so behaupten die Menschen dort. Aber was sicher ist, es ist die tiefstgelegene Stadt der Welt. Sie liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Sie ist bekannt vor allem für die frommen Leute durch das sechste Buch im Josua-Buch, das sechste Kapitel im Josua-Buch, wo von der Einnahme nach Trompeten und Lobgesang die Mauern eingestürzt sind und dann die Stadt niedergebrannt wurde. Diese Brand kann man als Archäologe noch gut finden. Man hat es also gut nachweisen können. Die Stadt lag an einer der Haupt- oder liegt bis heute an einer neuralgischen Stelle der Handelsrouten. Der Grenzübergang nach Jordanien ist da momentan noch in der Geschichte gut nachzulesen. Aber interessanterweise, und da will ich mit euch hin, ich möchte eine Reise nach Jericho mit euch angehen. Und in dieser Geschichte, die ich dann habe, na, der streikt hier, ist auch egal, dem ist zu warm, das verstehe ich. In der Geschichte, die ich lese, da kommt Jesus in diese Stadt. Der geht durch diese, kommt hin und trifft vor den Toren der Stadt einen Blinden, der sagt, erbarm dich meiner, man kann bei anderen Evangelisten danach lesen, dass der Mann Bartimäus hieß und Jesus heilt ihn. Das war spektakulär. Und die Menschenmenge hat gejubelt und sagt, wow, das ist interessant, zu dem müssen wir hin. Ich weiß nicht, wer von euch mal zu Heilungsgottesdiensten gegangen ist. Wenn ein super Prediger aus, meistens aus dem Ausland dann da war und hat gesagt, heute werden Leute gesund, kommt zuhauf. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich solche Gottesdienste miterlebt habe und dann wirklich Zeichen und Wunder passiert sind, wo ich gesehen habe, wo auf einmal ein Bein so viel länger wurde, was zu kurz war bis dahin, damit der Rücken wieder gerade wurde. Das war Sensation pur. Da waren auf einmal die Leute da und so ähnlich müssen wir uns das vorstellen, wie Jesus gerade den Bartimäus, der hat ja an der strategisch günstigen Ecke von Jericho, vor den Toren, da wo die ganzen Touris, die ganzen Handelsleute da waren, da hat er gesessen und hat gebettelt, den kannte jeder. Und jeder, der zu bestimmten Kaufhäusern geht, der weiß, dort findet er bestimmte Personen, wenn die nicht mehr da sind, dann fehlt dem Kaufhaus was. Der war bekannt wie ein bunter Hund und der konnte auf einmal sehen. Das war Sensation. Und dann kommt Jesus und geht ein Stückchen in die Stadt rein. Und das ist die Geschichte, wie ich mit euch unterwegs sein möchte. Na, komm. Dem ist wirklich zu warm. Ich meine, ich habe heute nicht viel Folien, von daher kann nicht viel was bei passieren. Eine Geschichte vom Maulbeerfeigenbaum. Und die muss ich lesen, nicht erzählen. Ja, die Frommen unter uns, die haben dann ein entsprechendes Lied noch aus dem Kindergottesdienst zu im Ohr. Aber ich lese es für uns. Und siehe, das ist immer ganz wichtig, wenn das in der Bibel steht, und siehe, dann heißt es, man muss genau hingucken. Das ist nicht einfach nur ein Anekdötchen, sondern wenn da steht, und siehe, dann bitte Ohren auf, hingucken, auch wenn die Geschichte schon kennst. Ich kann das ja auch, ich habe es nochmal gelesen. Na, ich lasse jetzt das hin. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum. Da habt ihr ihn. Wenn du nach Jericho kommst, wirst du um den Baum rumgefahren. Dann wird dann gesagt, das ist er vielleicht. Und manchmal fährt der Busfahrer dann auch 7-mal rum, um dann noch mal eine Geschichte aus der Bibel ins Gedächtnis zu rufen. Und du guckst dir diesen Maulbeerfeigenbaum an und sagst, da drauf hat dieser kleine Zwerg, dieser kleine Giftzwerg gesessen. Er stieg auf den Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sprachen, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe her, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vielfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Hier haben wir so einen kleinen Mann. Und kleine Leute, die wissen das, wenn es in der Schule darum geht, dass eine Fußballmannschaft zusammengestellt wird und es dann geht tipp, top, tipp, top und man darf sich dann aussuchen, mit wem man spielen will. Das sind immer die Letzten, die gewählt werden. Wenn es darum geht, Sprüche zu machen, dann hören die sich permanent diese Sprüche an. Na du Zwerg, was willst denn du? Was bist denn du für ein, ja? Und sehr häufig fangen diese Leute an, dann entsprechend entweder zu kollabieren, dass sie mit Minderwertigkeitskomplexen rumlaufen. Kleine Klammer auf. Viele Menschen, vielleicht auch der eine oder andere, der hier ist, die sind normal gewachsen, aber nörgeln trotzdem an sich rum und haben Minderwertigkeitskomplexe, weil sie meinen, ich bin zu dick, zu dünn, ich bin nicht schlank genug, nicht schön genug, ich trage eine Brille und ich habe einen Pickel auf der Nase. und geben sich extrem viel Mühe, das zu kaschieren. Und bei kleinen Leuten ist es eben häufig so, dass die mächtig auf den Putz hauen. Ich gebe euch mal so ein paar Beispiele. Da gibt's einen Mann, der hat sich dann Stalin genannt. 1,62 Meter. Medvedev. Nee, Stalin, Entschuldigung, jetzt habe ich ihn. 1,65 war er groß. Medvedev, 1,62. Lenin war 1,62 auch groß. Ja, 1,54 nur, 1,54. Ich bin in eine Zeile hier verrutscht. Sarkozy, 1,60 Meter. Überleg mal, wenn du jetzt dich messen lässt, du bist viel größer wie die ganzen. Du bist viel länger. Ja, ist eine gute Sache, oder? Stalin musste immer auf eine Kiste steigen, um größer zu wirken. Und hier sehen wir jemanden, der sein Leben so danach ausrichtete, dass er das kompensiert hat, weil er war Zöllner. Und in der damaligen Zeit Zöllner zu sein, das war schlimmer wie Zuhälter. Er war von Grund aus schon der absolute Sünder. Du musstest gar nichts sagen, Berufsbild Zöllner, sage ich, okay, bitte nicht in die Synagoge kommen, das passt nicht. Und dann geht er wirklich los und kompensiert. Und ich bin überzeugt, er war einer der korruptesten Leute, die da waren, weil es würde gesagt, er war der Oberste von ihnen. Der hat Kohle gemacht durch Abzocken der Leute, die am Handelsweg vorbeigegangen sind. Er war anders wie bei Timäus, er hat die Hand nicht ausgestreckt. Er sagt, das löse ich selbst. Und die Bibel sagt, über diese Sache ist er sehr reich geworden. Er konnte atmen, er konnte essen, er hatte Geld, er hatte alles. Emerson, Lake und Palmer haben vor einigen Jahren mal ein Lied geschrieben, das ist The Lucky Man. Er hatte weiße Pferde, Frauen, die Schlange standen vor der Tür. Was für ein glücklicher Mann er war, so in der Übersetzung, wie ich das in Erinnerung behalten habe. Ja. Er hatte ein weiß gedecktes Bett mit Goldmatratze. Er hatte alles, was da war, was für ein glücklicher Mensch er war. Das war absolut genial, hammermäßig. Und dann geht er in den Krieg, um dann wirklich Ehre für sein Land hereinzuholen und wird von der Kugel getroffen und leidet und verblutet. Und dann wird gesagt, was für ein glücklicher Mensch er war. Und so einer ist Zachäus. Und er hört die Sensation von einem Heilungsprediger rauf auf die Palme, auf den Maulbeerfeigenbaum und wartet dort, dass Jesus vorbeikommt. Im Prinzip ist er oft so wie wir auch. Wie der ein oder andere, der jetzt hier auch sitzt, der sagt, ich komme mal in den Gottesdienst und setze mich mal ganz weit hinten hin, um mal zu gucken, was so passiert. Rausgehen kann ich ja immer noch. Man versteckt sich, man ist ein frommer Spanner. Man guckt, wenn was passiert und vor allem, wenn du nachher rausgehst, du hast was zu erzählen, der Pastor hätte mal was ganz anderes sagen können und Husten braucht er unbedingt auch nicht, ist er erkältet gewesen oder was auch sonst noch. Du kannst alles analysieren von hinten, du kannst mittendrin sein. Und da sitzt er jetzt oben und guckt. Manchmal denke ich mir, wenn wir ein Pastorentreffen haben, da kommen ja die Heiligen zusammen in der Stadt, ja, die wissen, was Sache ist. Und dann sitzen die da zusammen und dann wird so gesagt, was läuft dann in der Gemeinde? Und plötzlich hast du nicht nur 20 Gottesdienstbesuchern, sondern 200. Ja, du hast die Ohren gezählt, mal 10. Du erzählst lauter interessante Sachen und nur nicht mit einer Schwachheit kommen. Nur nichts offenbaren und sagen, mir geht's momentan gar nicht gut. Sondern da wird getüncht, bis die, ja, du bist oben auf der Palme, du guckst zu und sagst, hoffentlich sieht mich hier keiner, wie ich in Wirklichkeit bin. Das war die Situation von Zachäus, das Versteckspielen. Und na, ich will noch eins Persönliches draufsetzen, der ein oder andere von uns spielt auch Versteck. Versteck in der Ehe, Versteck auf Arbeit. Du hast ein Doppelleben und weißt genau, dein Innerstes ist leer. Du atmest noch, du hast genug zu essen. Du bist vielleicht reich, fährst vielleicht sogar ein Porsche oder ein Gogomobil oder was auch immer. Und trotzdem bleibt ein Loch. Ich glaube, ich habe das mal in einer Predigt erwähnt. Die meisten Menschen von uns, die haben so ein Anbetungsloch hier unten, das irgendwo gefüllt wird und das man dann kompensiert durch irgendwelche Dinge, durch viel Fernsehen, durch viel Lesen, durch viel Sport, Bodybuilding bis zum geht nicht mehr. Aber ich kann dir sagen, ja, manche lassen sich tätowieren bis zum geht nicht mehr. Ja, um irgendwas was zu verändern, um dieses Loch. Das mag alles in sich sinnvoll sein, aber wenn es nur darum dient, dieses Loch in deiner Seele zu füllen, dann nützt es dir auch nichts, wenn du eine Reise nach Israel geschenkt kriegst und 7-mal um den Maulbeerbaum rumfährst. Wenn du die Geschichte kennst, Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er, ja? Dann bist du auf einmal auf einer Ecke da. Und viele von uns, auch welche, die heute hier im Gottesdienst sitzen, die führen eigentlich ein Doppelleben. Nur nicht ganz tief hinter diese Seele gucken, die vielleicht sogar sich auch mit Drogen, mit Alk, oder momentan ist ja sehr in Kokain, oder mit anderen Drogen dein Leben ruhig machst. Nur die Seele ruhig machen. Bei Frauen in Deutschland sehr verbreitet, dass man das mit Tabletten macht. Ataraxia, das waren die Leute, die im Altgriechischen sich ein ruhiges Seelenleben gewünscht haben. Und auch heute gibt es diese Medikamente. Genug mit Zachäus. Das Bild könnt ihr euch jetzt vorstellen, sieh genau hin. Dieser Typ sitzt oben auf dem Baum. Und jetzt muss ich drüber reden, dass Jesus vorbeikommt. Das ist eigentlich die wichtigere Sache. Jesus kommt vorbei. Einer der evangelistischen Predigten, die ich mir von Wilhelm Busch abgeguckt habe, der hat ja immer kurze, knackige Predigten gehalten, nicht so wie ich, der immer mal wieder durchstartet. Er sagte, wenn du über Gott redest, musst du 3 Dinge wissen. 3 Dinge musst du über Gott wissen. Wenn du die nicht weißt, hast du alles verpasst. Und zwar über den Gott der Bibel. Das Erste, was du wissen musst, Gott ist so groß, dass du ihn mit nichts erreichen kannst. Du kannst alles machen. Du kannst fromm sein ohne Ende. Du kannst spenden ohne Ende. Du kannst Chorusse singen ohne Ende. Du kannst ihn nicht beeindrucken. Er ist so groß. Er hat Himmel und Erde gemacht. Guck in die Weltraumbilder, die jetzt das Teleskop uns so liefert. Dann kriegst du eine Ahnung, wie Gott ist. Er ist so groß, dass wir ihn mit nichts erreichen können, Teil 1. Teil 2 ist, und das ist in dieser Geschichte ganz real, er kann dich erreichen. Oh, da kannst du sagen, das ist ja mal eine jüngste Gelegenheit, wa? Gott, ich bräuchte mal einen Lottogewinn. Ja? Das heißt, dass du auf einmal anfängst und sagst, ich bräuchte irgendwas. Meistens sagt die Gesellschaft, Not lehrt beten. Das, wenn auf einmal das wegbricht, wo du dein Leben drauf aufgebaut hast, dass du dann auf einmal nachdenklich wirst und sagst, na, wo ist er denn? Dann fangen wir an zu fragen. Die ganzen Segnungen, die er uns bisher gegeben hat, die haben wir vergessen. Die haben wir normal erhalten. Aber plötzlich, wenn es weg ist, das ist wie, wenn ein Kindermädchen kommt und sagt, das Kind ist in den Brunnen gefallen, dann wird man fragen, wo warst du denn? Dann ist das Kindermädchen das Schlimme und nicht das Kind, das im Brunnen liegt. Und so sind wir eben auch, wenn dann irgendwas gegen unseren Plan läuft, dann auf einmal fragen wir Gott, wo bist du denn? Gott, wo warst du denn? Gott, dann bekommt der Begriff auf einmal eine andere Bedeutung. Bis dahin hast du immer gesagt, na, ich glaube an ein höheres Wesen. Ja, das ist der liebende Gott, der ewige Gott. Aber damit hast du noch nichts. Aber interessant ist, wenn der dich erreicht, dann wird's plötzlich interessant. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Im ersten, dass du sagst, egal wie deine Not ist, er ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. Du darfst mit ihm reden, du darfst du zu ihm sagen, das ist der Gott der Bibel, der sagt, ich kann dich erreichen, der zu dir kommt. Aber Teil 2, der ist besonders schlimm. Nämlich wenn Gott, wie bei Zachäus, auf einmal unter der Palme steht und hochguckt, und dich sieht in deiner ganzen Spannertätigkeit, wo du bisher einigermaßen gelebt hast, sitzt da oben und sagt, hey, ich möchte heute zu dir kommen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich meine Studentenbude noch in der Beuselstraße 72, 4. Stockwerk, Außentoilette, Hinterhof hatte. Meine Studentenbude. Und eines Tages kam meine frühere Freundin, spätere Verlobte und jetzige Frau mit der Schwiegermutter zu Besuch. Bis dahin, sage ich mal, meine Studentenbude, ich meine, ich wusste, wie man reinkommt und ich wusste, wie man rauskommt. Und ansonsten, der Rest erledigt sich ja in der Regel alleine. Ich habe an die Evolution geglaubt, dass die Staubflocken sich von alleine irgendwo verkrümeln. Aber dummerweise, die kamen immer mehr dazu. Aber als ich jetzt wusste, die kommen. Na, ich will da jetzt nicht sagen, was ich gemacht habe, ja. Du hättest vom Boden essen können. Meine Frau sagt, ich habe trotzdem noch was gefunden, aber ist egal. Ich bin mutiert. Und jetzt kommt der König aller Könige, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der kommt und sagt, ich will zu dir kommen. Was meinst du, wie Zachäus von der Palme runter nach Hause und aufgeräumt hat? Ich bin überzeugt, er hat seine Leute geholt und er sagt, aufräumen. Jesus Christus kommt persönlich. Aber das ist ja noch nicht das Eigentliche. Die Wohnung kannst du aufräumen, die kannst du putzen. Damit hast du aber noch ein Anbetungsloch gelöscht. Und dann können wir in dieser Geschichte lesen, dass Zachäus wirklich gegangen ist und Jesus kam. Gott kann dich erreichen. Gott kann dich erreichen. Er sieht deine Betrügereien, er sieht dein Versagen, er sieht deine Einsamkeit, er sieht im Prinzip alles das, was deine Seele wirklich ausmacht. Er sieht deine Kompensationsgeschäfte und er schaut dich an. Also das Erste ist, du kannst Gott nicht erreichen, aber er kann dich erreichen. Die Zachäus-Geschichte zeigt das in aller Deutlichkeit, er kann dich erreichen. Und dann kommt der dritte Punkt und der ist so wichtig, der ist so genial. Er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um dir zu begegnen. Er möchte dein Freund sein. Drei Dinge, die du unbedingt von Gott wissen musst. Den Gott der Bibel, den kannst du nicht erreichen, aber er kann dich erreichen. Und das Dritte, er möchte dein Freund sein. Er beugt sich zu Zachäus runter und sagt, hey, Zachäus, hier bin ich. Und das Einzige, was Zachäus wirklich machen musste, er musste vom Baum runter und er musste sagen, okay, du darfst kommen. Und die Bibel sagt, er hat nicht lange überlegt, er hat gesagt, das mache ich. Er ist aufgestanden und er hat ihn aufgenommen. Und es muss was Dramatisches im Vier-Augen-Gespräch gewesen sein. Wenn einer, der die Menschen immer abgezockt hat, auf einmal freiwillig aufsteht, und sagt, ich mache alles wieder in Ordnung. Und er macht das so in Ordnung, wie es im alten Bund vorgeschrieben ist. Wenn du mal was geklemmt hast, musst du es vierfach zurückbringen. Das ist also nicht einfach, wo er am Finger gelutscht hat, was mache ich jetzt? Sondern er ist genau zurückgekommen. Und die zu fromm waren, die versucht haben, Gott persönlich zu erreichen, die gehen leer aus und haben sich geärgert. Aber dann kommt er und wird in einem Moment neu. In der Jesus-Bibel-Zeit hatte ich einen jungen Mann, der sich aus der Drogenszene bekehrte. Freddy mit Nachnamen kann ich mir leicht merken, weil mein Enkelsohn auch so heißt. Schreibt sich ein bisschen anders. Der kam aus der Drogenszene raus und bekehrte sich. Und dann sitzt er da und wir unterhalten uns so über dieses und jenes. Dann sagt er, weißt du, Paul, ich habe bei Stiller Schuhe geklaut. Die bringe ich wieder zurück. Und dann hat er seine Schuhe genommen und ist zu Stiller gegangen. Und geht zur Kasse und sagt, die habe ich geklaut, ich möchte die zurückbringen. Die Frau an der Kassierer, die Kassiererin sagt, Moment, da kann ich nichts zu sagen und holt die Chefin. Die Chefin sagt, so was hatten wir noch nie. Und er gibt sein Zeugnis und sagt, ich war drogenabhängig, aber dann ist Jesus gekommen und hat mein Leben neu gemacht und ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Die Chefin sagt, weiß ich auch nicht, wie es geht, aber hat die Zeitung angerufen. Und am nächsten Tag war in der BZ ein großes Bild mit Freddy, wie er seine Schuhe zurückbringt. Er muss es ja nicht bezahlen. Aber das ist das, wenn Gott auf einmal kommt und sagt, er will bei dir Wohnung beziehen, damit dein Leben in Ordnung kommt, dass die Kompensationsgeschäfte aufhören, dass du dich nicht mehr im Baum verstecken musst, sondern dass er kommt, um dir zu begegnen. Das ist, wenn deinem Haus Frieden wiederkehrt. Das ist das, was wir in dieser Geschichte lesen. Deswegen steht am Anfang, und siehe, schau genau hin, das möchte Gott mit dir tun. Von Spurgeon wird die Geschichte erzählt, dass er eines Tages bei seinem Opa im Haus sitzt. Der Opa war Pastor und während dieser Zeit wurde im Haus, wie das so ist, die Welt gerettet. Und unter anderem erzählte der Opa, dass er sehr darunter leidet, dass im Dorf, in der Dorfschenke, ein Alkoholiker so sein ganzes Leben vor die Wand fährt. Und dass ihn das wirklich tief berührt. Der junge Spurgeon hört das, steht auf und geht in die Kneipe. Geht zu dem Mann hin und sagt, Du bereitest meinem Opa und Gott sehr viel Leid. Du solltest dein Leben ändern. Der ist so bewegt, dass er aufsteht, den Alkohol lässt, zu seinem Opa geht, sich niederkniet und Christ wird. Sein Leben wurde von einem Moment zum anderen neu. Und er wurde dann regelmäßiger Kirchgänger, weil es ja normal ist, dass man in den Gottesdienst geht. Und dass er im Sterben lag, kommt der neue Pastor der Gemeinde, der Opa ist lange in der Ewigkeit, und will mit ihm zusammen die Bibel lesen und nimmt seine Bibel und sagt, was wollen wir denn lesen? Dann sagt er, ich weiß nur, wie viele Seiten das sind. Dann stellte er fest, er war Analphabet und sagte, ich habe zumindest die Seiten gezählt, weil ich wusste, wie viel da, ich wollte wissen, wie viel da drin sind. Verstehen wir? Wenn Jesus auf einmal kommt und Wohnung bei dir bezieht und wir als Christen vielleicht ihn nicht immer mal wieder raussetzen vor die Tür und sag mal, ich meine meine Heimlichkeiten haben, geh mal eine Weile spazieren, ich komme wieder zurück, dann später kannst du nochmal wiederkommen. Wenn ich wirklich sage, komm, sei nicht nur mein Gast, sondern wohne bei mir. Herr, komm in mir wohnen. Das verändert Leben radikal für Zeit und für Ewigkeit. Deswegen predigen wir, deswegen singen wir, deswegen sagen wir, ich will vom Baum runter, ich will den Maulbeerbaum verlassen und Jesus soll in mein Haus kommen. Das hat Konsequenzen. Vielleicht musst du dein Leben wie Freddy bei Leiser wieder in Ordnung bringen. Vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, musst du vergeben. Aber nicht, damit du gerettet wirst, sondern weil Jesus sagt, hey, ich bin doch dein Freund. Lass doch nicht zwischen uns stehen. Das Schlimmste, was in der Ehe passieren kann, wenn man Geheimnisse voreinander hat. Gut, wenn es um Geburtstagsgeschenke geht, dann ist das erlaubt. Aber alles andere? Ich glaube, Ehebruch begeht nicht dann erst, wenn du am Wannsee spazieren gehst und siehst da entsprechende Gestalten ohne Textil. Ehebruch fängt an, wenn wir Geheimnisse haben. Er sagt, da darf niemand reingucken. So beginnt oft ein Bruch im Christsein, wenn Jesus nicht mehr überall reingucken darf. Und siehe, so steht's geschrieben. Freiheit kam zu Zachäus, er bekam sein Anbetungsloch geschlossen. Er startete die Wiedergutmachung, obwohl das Jesus nicht verlangt hat. Und Jesus antwortete und sagt, ich bin gekommen, dich zu suchen. Jesus schaut ihn an, spricht, heute ist deinem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn, Jesus Christus, sage ich, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist. Drei Dinge, die du über Gott wissen musst. Du kannst noch so fromm sein, du kannst ihn nicht erreichen. Du kannst noch so viele Lieder singen, du kannst noch so viele Gongs schlagen, du kannst noch so viel meditieren, du wirst ihn nicht erreichen. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Er bleibt unter dem Maulbeerbaum, wo du dich in der Besucherecke versteckt hast, stehen und sagt, mit dir möchte ich unterwegs sein. Ich möchte zu dir kommen, ganz privat. Brauchst nicht mehr zu heucheln. Ich kenne dich. Kleine Klammer noch auf. Ich habe einen Propheten kennengelernt, der mir erzählt hat, er konnte zuletzt nicht mehr in ein Restaurant gehen, weil er das ganze Leben der Bedienung immer sehen konnte, was nicht so gut gelaufen ist. Und er konnte das nicht mehr aushalten. Jesus zieht in dein Leben hinein. Er wird dann nicht das Restaurant verlassen, sondern er sagt, genau dafür bin ich gekommen, damit wir das gemeinsam aufräumen können. Fang nicht an, ihn erst zu suchen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Heute, wenn du seine Stimme hörst, steig herab vom Maulbeerbaum und komm. Und lad ihn ein, dass er Wohnung bei dir macht. Ich höre an dieser Stelle auf. Vielleicht könnten wir ein Lied singen. Ja, dann machen wir das so, dann machen wir das einfach. Be flexible. singen a cappella.
Ich komme, wie ich bin. Ich komme, wie ich bin. Du standst für mich, drum komme ich. Ich komme, wie ich bin.
Wenn du vom Maulbeerbaum runtersteigen willst, weil Jesus dich sieht, dann summst du dieses Lied vielleicht mit oder du singst es sogar.
Du nimmst mich, wie ich bin. Du nimmst mich, wie ich bin. Du starbst für mich, drum komm.
Ich möchte Gelegenheit geben, mit Jesus zu reden. Wenn du sagst, ich steige heute aus von meinem Maulbeerfeigenbaum und ich komme, dann bist du eingeladen, dann darfst du aufstehen, darfst kommen, wir werden mit dir beten. Und vielleicht passiert das Gleiche wie bei Zachäus, dass du hörst, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Wir werden einen Moment noch stille sein und dann, wie gesagt, wer zu Jesus kommen will, der muss sich outen, das hilft nichts. Zachäus war stadtbekannt und er ist runtergestiegen. Das wusste jeder. Vielleicht ist heute dein Jericho-Tag. Ich lade ein, für denjenigen, der diesen Frieden neu braucht, dass er heute aufsteht und kommt, dass wir miteinander beten können.